Guten Morgen. Für mich ist es wieder eine Freude, hier zu sein und euch von dem weiterzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Denn mir wurde gesagt, also heute ist wieder ein Thema oder ein Bibelbuch dran. Wir wollen fortfahren, wo wir letzten Sonntag stehen geblieben sind, und zwar im Titusbrief und da das zweite Kapitel. Also wer eine Bibel dabei hat, der kann das aufschlagen. Titus Kapitel 2. Aber bevor wir hineinschauen, was das Wort Gottes weiter sagt, will ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir stehen jetzt hier vor dir und wir wollen, dass du dich selbst in unserem Leben, in unserem Herzen verherrlichst. Herr, mach dein Wort jetzt lebendig in unserem Leben. Zeige jedem Einzelnen, was dein Geist dir offenbaren will. Herr, wir preisen dich, dass du uns jetzt diese Gelegenheit schenkst. Nimm alles Störende weg. Hilf jedem Einzelnen, recht hinzuhören, was dein Geist uns an diesem Morgen sagt. Amen. Also, wir wollen weiterfahren mit dem Titusbrief. Dieser Brief ist ein Pastoralbrief, also der Brief des Apostels Paulus an den Gemeindeleiter Titus. Und das wissen wir ja aus der Bibel, das ist göttliche Inspiration. Das ist nicht nur eine Idee von Paulus, seinem Diener Titus etwas zu sagen, wie man es am besten weitergibt, sondern es ist ein Wort des Herrn selber offenbart, wie wir das in unserem im Leben dieses Diener Gottes anwenden sollen. Göttliche Lehre heißt es hier, weiterzugeben. Paulus wendet sich an Titus als ein Leiter der Gemeinde. Und so lesen wir schon im Vers 1 von Kapitel 2, ja, wir wollen lesen, da heißt es, du aber rede, wie sich's ziemt. Ja, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann lesen wir weiter in Vers 7, wobei du dich selbst in allem zum Vorbild guter Werke machen musst. Und in Vers 15, solches rede und schärfe ein mit allem Ernst, niemand verachte dich. Also Anweisungen an den Gemeindeleiter und Verkündiger des Wortes Titus. Und so sehen wir, dass diese Anweisungen ein Brief an Titus, den Gemeindeleiter damals geschrieben wurde. Aber wir haben jetzt heute Morgen nicht ein Predigerseminar, sondern wir haben heute Morgen jetzt hier einen Gottesdienst. Und da wollen wir uns vertiefen mit der Lehre, die jetzt Titus als Verkündiger, als Prediger weitergeben soll. Und da wollen wir uns ein bisschen jetzt mehr die Lehre anschauen. Was der Schwerpunkt der Lehre ist, was der Gemeindeleiter Titus weitergeben soll. Und das soll uns heute Morgen jetzt ja leiten. Wir möchten zur Kernaussage dieses Kapitels kommen, in Punkt Lehre. Dafür lesen wir in Vers 11, Titus 2, Vers 11, da sagt das Wort, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das ist der zentrale Punkt hier, den der Apostel Paulus als Lehre diesem jungen Prediger weitergibt. Es ist die Gnade Gottes. Und was macht die? Sie ist erschienen und zwar heilbringend für alle Menschen. Das ist eine Tatsache. Die Gnade Gottes ist gekommen. Nicht nur so, sie hat einen bestimmten Vorsatz. Sie ist nicht nur einfach so in die Welt hineingekommen, sondern mit einem bestimmten Ziel. Heilbringend für alle Menschen steht hier. Und das sehen wir in Jesus Christus. Er ist gekommen in dieser Gnade Gottes, weil das Wort sagt, Gott hat den Menschen geliebt, dass er seinen einzigen, seinen geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und wir sehen die Gnade. Es ist eine unverdiente Gunst. Es ist ein Liebeserweis Gottes. Da hat keiner von uns etwas dazu getan. Kein Mensch hat da was gearbeitet oder gemacht, dass diese Gnade erschien. Es ist Gottes große Liebe, dass die Gnade Gottes erschienen ist in Jesus Christus. Und wir wissen, Jesus ist der einzige Weg, und das ist das Evangelium, was wir immer wieder von diesem von dieser Kanzel aus verkündigen. In Jesus Christus ist das Leben, ist das ewige Leben. Er selbst sagt, er ist der einzigste Weg oder der einzige Weg zum Vater. Wenn er selber sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Und wenn du heute Morgen diese Entscheidung noch nicht in deinem Leben getroffen hast, dass Jesus Christus dein Herr ist, der Heiland, der sich offenbart hat als die Gnade Gottes, dann ist es praktisch höchste Zeit, dass du diese Entscheidung triffst, denn es ist die entscheidende Frage, wo du deine Ewigkeit zubringst. Die Gnade ist da. Du musst sie nur ergreifen. Das ist für die, die diese Gnade noch nicht erfahren haben. Aber wir wollen weiter sehen und an uns heute am Gottesdienst für uns fragen, ja, was schreibt denn Paulus jetzt an die Korinther über die Gnade Gottes? Da heißt es in 1. Korinther 15, Vers 10, 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnaden bin ich, heißt es, was ich bin. Es ist Gottes Gnade, dass Paulus der Mann ist und war, der uns die Bibel zeigt. Es war nicht sein Verdienst, sondern es war die Gnade Gottes. Da schreibt er ganz klar und dann schreibt er weiter, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Diese Gnade hat gearbeitet in ihm offenbart, ihn verwandelt, ihn in wunderbare Weise geführt. So schreibt er selber von dieser Gnade. Und dann schreibt er weiter, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Es ist also auch seine Arbeit, auch sein ganzer Einsatz, seine ganze Missionsarbeit, seine Vision, alles, was er gemacht hat. Und wenn wir studieren in der Apostelgeschichte, was er alles unternommen hat, dann müssen wir schauen, Mensch, das ist ein toller Mann. Aber es lag nicht an ihm, sondern es war die Gnade Gottes in seinem Leben. Und das ist in jedem Einzelnen von uns auch. Jeder Mensch von uns kann auch so sein wie der Apostel Paulus oder Petrus oder sonst wer. Die Gnade Gottes ist für jeden da. Und die Gnade Gottes führt uns und leitet uns zu Werken, die er in uns sehen will. In Bezug auf die Gemeinde schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu. Da müssen wir das mal heute Morgen so anwenden. Ich danke Gott, ich danke meinem Gott allezeit euretalber hier, die ihr hier in Hannover sitzt hier, in der Gemeinde hier Arche, für die Gnade Gottes, die in euch ist, durch Jesus Christus. Das ist etwas Wunderbares. Ich hoffe, dass jeder Einzelne das sagen kann. Ja, ich habe die Gnade Gottes in meinem Leben ganz persönlich erfahren. Jesus Christus ist mein Herr und mein Heiland. Aber zurück zu unserem Kapitel 2 jetzt. Da steht im Vers 14, wir wollen ja das Kapitel studieren, in Vers 14, da sagt das Wort, was diese heilbringende Gnade in Christus, in Jesus brachte. Also Jesus Christus, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Was wird jetzt hier über diese Gnade gesagt? Drei Punkte. Jesus Christus hat uns losgekauft von der Gesetzlosigkeit. Jetzt können wir weiter ausführen, was ist diese Gesetzlosigkeit? Diese Gesetzlosigkeit ist ein Hin- und Hertreiben unseres Herzens. Der Mensch hin und her in all den Lehren, die ihm in dieser Welt entgegenkommt. Ohne Maßstab, ohne Gesetz. Und wir sehen, dass Christus ja offenbart hat, dass der Geist Gottes die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes uns zeigt und uns überführt, dass wir ja sündig sind, nicht die Gesetze Gottes einhalten und deshalb ja verdammt sind. Und er möchte uns retten aus dieser Gesetzlosigkeit, aus diesem Herumtreiben vom Ego und uns einen festen Grund geben in Jesus Christus, dass wir das Heil, das ewige Heil erwerben. Das ist so wie ein Schiff, das auf den Wellen herumtreibt, ohne Sinn, so sind die Menschen. Aber wenn Jesus kommt, dann ist es ein Anker, dann ist ein Steuermann da, dann ist Kraft da, dann ist dieses Schiff gerettet, dein Leben. Jesus hat uns losgekauft von der Gesetzlosigkeit. Da der nächste Punkt, er hat uns gereinigt zu seinem Eigentumsvolk. Wir dürfen sagen, wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes. Und dann der weitere Punkt, der dritte, er hat uns stark gemacht, dass wir seine guten Werke, dass wir wirken können. Nicht unsere Werke, sondern hier steht, seine guten Werke. Wir sind das, wie sieht das jetzt aus in unserem Leben? Hat die Gnade Gottes in Jesus Christus in deinem Leben eine Wirkung? Oder lebst du einfach nur so weiter in den Tag hinein? Naja, das macht man halt so. Oh, das ist einfach so. Und das muss man einfach so machen. Eine Wirkung ist etwas Wichtiges. Und sie hat eine Entscheidung in unserem Leben. Lesen wir weiter, Vers 12, studieren wir dieses Kapitel. Was steht in Vers 12? Die Gnade Gottes unterweist uns. Ja, das macht die Gnade Gottes. Sie unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das sind hier nicht nur Aussprüche, das sind hier die Aussprüche, die Gottes Wort an uns richtet. Das sage nicht ich, sondern das sagt das Wort Gottes. Das ist nicht meine Auslegung, sondern das könnt ihr richtig hier nachlesen. Wort Gottes, Lehre, gesunde Lehre, die der Prediger Titus weitergeben soll. Und das ist auch ganz wichtig für unser Leben. Ja, dass wir das in unserem Leben praktizieren, wirken lassen. Diese Gnade Gottes, sie unterweist uns. Was heißt das jetzt? Ja, sie unterweist uns, dass die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüsten verleugnet werden sollen, ja, in unserem Leben. Und sie sind da. Gott möchte Entscheidungen aus unserem Leben haben, die wir treffen im Aufblick auf ihn, dass er das Zentrum in unserem Leben ist. Ja, Gottlosigkeit und weltliche Lüste, dieses Verlangen, das müssen wir ablegen. Sie unterweist uns. Ja, wie sieht das ganz praktisch jetzt in unserem Leben aus? Ja, jetzt haben wir die schöne Urlaubszeit, ja. Da planen wir und sagen, ja, wir fahren jetzt ja nach, was weiß ich, Teneriffa und das ist ja ein Strand und planen alles, ja, Flugzeug, alles Ticket und Internet, das wird alles angekündigt. Und dann, ja, zwei Tage kurz vorm Losflug sagen, Herr Jesus, wunderbar, dass ich jetzt diese Ferien haben darf. Ich danke dir und jetzt segne mich und ja, schenke, dass alles gut geht und ich freue mich darüber. Ja, ich denke, die Planung selber muss schon früh anfangen. Herr, was möchtest du, wo ich in den Urlaub gehe, was ich in dem Urlaub mache, wo dein Name verherrlicht wird? Versteht ihr mich, was ich jetzt meine damit? Oder es gibt auch andere Typen, andere Formen. Zum Beispiel, ja, da hört man, ja, ich möchte dieses Fernsehprogramm unbedingt sehen. Also diese Serie, das ist doch so wunderbar. Das ist. Aber wenn da gerade einer klingelt und ein Problem an der Tür hat, nein, Moment, komm in einer Stunde wieder, ja. ich muss dann, ja, ist das jetzt, wo ist die Planung? Oder auch Dinge in unserem Leben, die wir einfach vorziehen. Wenn ihr ein Leben als Missionar lebt, dann müsst ihr gerade für solche Dinge wirklich ein offenes Herz haben, dass ich von jetzt auf gleich praktisch alles ändern kann. Was du dir vorgenommen hast, das wird alles über den Haufen geworfen, dann musst du flexibel sein und einfach auf diese Notwendigkeiten im Augenblick eingehen. Was Gott dir vor die Türe legt. Ja, da kann man weiter sagen, Lieblingsbeschäftigungen. Ja, da sagt die Gnade und der Weisung, dass wir diese Gottlosigkeit und diese weltlichen Lüste ablegen. Weltliche Lüste, sie kommen sehr schnell in unser Leben. Dafür sorgt schon das Internet, ja, das uns frei Haus alles liefert, wonach unser fleischliches Herz gelüsten kann. Ja, da heißt es, legt ab. Verleugnen wir noch heute? Geben wir das Opfer auf und sagen, ja, das will ich heute nicht machen, es ist etwas Wichtigeres, ja, mich zu einem Bibelstund zu machen, ja, einen Bibelvers zu legen, meine Nachbarin anzurufen oder die Freundin anzurufen, Gemeindeglied. Ja, das Nächste, was die Gnade macht, sie unterweist uns, dass wir in der jetzigen schwierigen Zeit besonnen, gerecht und gottselig leben. Das könnt ihr nachlesen in Vers 12, ja, in dem zweiten Kapitel. Wir wissen, dass wir in einer sehr schwierigen Zeit leben. Ja, wenn wir uns so unterhalten, dann ja, hören wir immer wieder raus, ja, in der schwierigen Zeit. Es ist die Endzeit, in der wir leben. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Sünde tritt immer öffentlicher an uns heran in dieser Welt. Die Welt ist schon ganz schlimm, aber ich möchte jetzt nicht nur die Welt anprangern oder in diesem Sinn, sondern auch, sie ist auch sehr in Gemeinden hineingekommen. Ja, Abfall von Gottes Prinzipien und Gottes Normen sehen wir in vielen Gemeinden. Und wir müssen aufpassen, dass wir selber ganz klar am Worte Gottes bleiben hierin. Hier werden wir aufgefordert, besonnen, das heißt, überlegend und umsichtig zu leben, dann aber auch gerecht zu sein und gottselig, das heißt, Gott im Zentrum zu haben. Die nächste Sache ist, die Gnade Gottes unterweist, dass wir in der glückseligen Hoffnung der Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus leben, das ist Vers 13. Unser Blick soll nicht auf das Vergängliche gerichtet sein, sondern auf Jesus, unseren Heiland, der uns erlöst hat und uns erkauft hat für sich und nicht für diese Welt. Jesus hat uns erkauft, er ist für uns gestorben, er hat uns herausgerissen aus dieser Welt. Wozu? Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und uns vorbereiten, ja, für diese Gemeinschaft im Himmel. Und da können wir ganz viele Dinge anweisen als Braut, ja, als Gemeinde, als ja in Ewigkeit er anbetend in seiner Nähe zu sein. Er hat uns nicht berufen, dass wir hier ein gutes und zufriedenes und bequemes Leben haben, sondern er hat uns berufen, ein Zeuge zu sein und auf sein Kommen zu warten, dass er verherrlicht wird. Dass wir uns ausrichten, ja, wir wollen bei unserem lieben Heiland sein, der sein Leben für uns gegeben hat. Ich habe ihn lieb. Nämlich, wenn ihr Menschen lieb habt, ja, wenn ihr eure Ehefrau lieb habt oder die Ehefrau ihren Mann lieb hat, ja, dann möchte sie doch da sein, wo er ist. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Wir wollen lieber da sein, ja, wo unser schönes Auto ist oder unser Haus oder sonst was. Wir sehen in einer Gemeinde als Beispiel, war es in wunderbarer Weise so, sie haben das Wort Gottes gehört. Sie haben sich verändert und jetzt sind sie ganz dabei, Gott zu dienen. Ihr könnt es im Thessalonikerbrief nachlesen. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, da heißt es, denn sie selbst, diese Gemeinde zu Thessalonik, Ja, sie verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Und dann heißt es, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Zu dienen. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Denn er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das sind Verhaltensregeln. Ja, diese Verhaltensregeln sind Frucht oder Auswirkung der Gnade Gottes in unserem Leben. Gott erwartet sie von uns. Das ist die Gnade, die uns unterwiesen hat. Wie weit hat die Gnade dein Leben unterwiesen? In welcher Klasse bist du von der Gnade Gottes? Jeder Einzelne prüfe sich selbst. Paulus schreibt an den Gemeindeleiter und Prediger Titus in Vers 15, solches rede und schärfe ein mit allem Ernst und niemand verachte dich, wenn du das sagst. Rede und schärfe ein. Ich frage jetzt, wie ernst nehmen wir das Wort Gottes noch? Wie ernst nehmen wir die Botschaften von Dienern Gottes, die uns das Wort Gottes predigen? Wohl bemerkt, ich lege den Schwerpunkt auf das Wort Gottes bei den Predigern. Aber überlegen wir uns selbst mal, welchen Wert geben wir dem Wort Gottes, das wir jeden Sonntag jetzt hier morgens hören? Wirkt es so in unserem Leben, dass es lebendige Frucht in unserem Leben, oder ist es wieder ein Sonntag mehr in unserem Christdasein? Hören wir auf den Heiligen Geist in unserem Herzen. Er selbst legt seine Finger auf die Stellen, die er in unserem Leben verändern will. Wo er sagt, hör mal, hier, da musst du was machen. Denn wenn wir von Verheißungen und des Segens Gottes hören, ja, in der Botschaft, da sagen wir, ja, herzlich willkommen, das war wunderbar. Ja, Gott ist da und Gott führt mich und Gott segnet mich und ach, das ist herrlich und ja, da sind wir immer dabei. Aber wenn das dann mal heißt, ja, wenn es um Ermahnungen geht, zum Beispiel vernünftig, gerecht und gottselig in dieser jetzigen Weltzeit zu leben, ja, dann sind wir schon ein bisschen mehr angespannt. Ja, dann sagen wir, ja, ja, das geht ja noch. Wir müssen es einbringen. Das ist nun mal so, wir leben halt in dieser Zeit. Und da müssen wir jetzt einfach durch und wir müssen das jetzt als Wort Gottes so annehmen. Aber wenn es darum geht, Zucht in Zucht zu nehmen, ja, wenn es um Absagen geht, wenn es um Verleugnen geht, ja, um das Ablegen des ungöttlichen Wesens in mir, die weltlichen Lüste, ja, dann sieht es manchmal so aus, dass wir den leichteren Weg suchen und uns entschuldigen und sagen, na ja, ich bin nun mal so. Ich bin so, ist meine Veranlagung. Ich brauche das halt einfach. Und dann kommen noch weitere Entschuldigungen und sagen, ja, ich bin halt ein schwacher Mensch. Was kann ich denn dafür? Aber ist das die Gnade Gottes? Nein, die Gnade Gottes überführt oder unterweist uns, dass wir den Sieg darin haben, dass wir es anwenden können. Das sind Aktionen. Das heißt jetzt nicht, dass wir ja, die Arme hochkrempeln und sagen, so, jetzt will ich mal ja, was tun, jetzt will ich mal ja, ein Zeugnis sein, jetzt will ich mal das und das tun, jetzt ja, will ich jeden Sonntag in den Gottesdienst, Bibelstunde, Gebetstunde und ach, jetzt geht's vorwärts. Ja, und dann merken wir, ja, jetzt hält man vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen und so weiter und dann kommen wieder andere Dinge. Diese Aktionen können wir nicht mit unseren eigenen Werken machen. Wir können auch nicht uns dann zurückziehen und sagen, ja, abschirmen, ja, wir wollen davon nichts, wir sind unser eigener Club. Ja, das ist so, wie wenn man damals im Mittelalter ins Kloster gegangen wäre. Ja, wir gehören uns und wir passen auf, dass da nichts passiert und wir haben unsere 4 Mauern und da ist fertig. Das geht auch nicht. Was sollen wir machen? Ja, Schlüssel ist, es ist erschienen die Gnade Gottes. Jesus Christus ist auf dem Plan. Er ist da. Er will uns erlösen von den Sachen, ja, was wir vorher aufgezählt hat, weltlichen Lüsten, gottloses Leben und so weiter. Er will uns erlösen. Und wenn wir das Bibelstudium ja weiterführen und andere Briefe dazu nehmen, dann lesen wir im Epheserbrief, lesen wir im Kolosserbrief, im Philipperbrief immer das Wort, leget ab. Leget ab das ungöttliche Wesen, den alten Menschen und so weiter. Dann heißt es weiter, der Schlüssel ist, es ist erschienen die Gnade Gottes, Jesus Christus, er will uns reinigen. Ja, und wir sind ja wirklich manchmal sehr schwach in manchen Sachen. Und da fallen wir oft wieder auf die Nase. Und dann heißt es immer wieder, und da freue ich mich über diesen Vers in 1. Korinther 1, Vers 9, so wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von allem. Das muss auch sein. Er reinigt uns, er ist da. Das ist die Gnade, die uns unterweist. Und dann, er will uns auch seine guten Werke in uns wirken. Das sind nicht unsere, sondern seine Werke, die in unser Herz hineinkommen, die uns ja führt, die uns führen. Ja, wenn dann irgendjemand klingelt, der Not hat, ja, das sind seine Werke. Ja, jetzt mach was, jetzt hilf ihm. Oder wenn der Arbeitskollege eine Frage hat, dann schmeiße ich nicht gleich die Sache, das Werkzeug an den Kopf, sondern sage, ja, ich habe Zeit für dich, ich möchte dich anhören. Ja, was hast du für ein Problem? Und anhand des Wortes Gottes, ja, könnt ihr ihm helfen, weil Jesus Christus diese Person dir in den Weg gestellt hat. Ja, er will uns erlösen, er will uns reinigen, er will in uns gute Werke wirken. So wie in Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wie sieht das jetzt aber praktisch aus? Ja, wir sind ja im Kapitel 2, ja, wenn ihr dann weiter studiert, im Kapitel 2. Da heißt es, da kommt jetzt im Vers 1, zum Anfang des Kapitels, Titus soll verkündigen, was der gesunden Lehre entspricht, der gesunden Lehre. Also wenn wir jetzt hier weiterlesen, von Vers 1 bis die nächsten Verse, dann haben wir die gesunde Lehre vor uns. Und das sind Gemeindeverordnungen, die uns der Apostel Paulus, ja inspiriert durch den Geist Gottes, ja durch Titus uns hier weitergibt. Gemeindeordnungen. Verhaltensregeln der gesunden Lehre in der Gemeinde. Und da sehen wir hier ab Vers 2 vier Gruppen. Vier Gruppen, die wollen wir jetzt mal kurz noch anschauen. Vier Gruppen. In Titus Kapitel 2, Vers 2 heißt es, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Das ist eine Gruppe. Und jetzt wollen wir uns nicht stören, dass wir hier lesen, ja, dass hier alte Männer stehen, ja. Alte Männer steht, wo ist wohl der Tatsache abzuleiten, dass Titus ein junger Mann war und deshalb Paulus die ältere Gruppe Männer als alte Männer bezeichnet. Aber jetzt das am Rande bemerkt. Ich würde mal sagen, wenn ich mal dieses Studium gemacht habe, in welchem Altersgruppe mit den Aufgaben betraut, dann würde ich so sagen, ab 45 aufwärts. Aber was sollen jetzt diese älteren Männer machen? Was sollen wir tun? Hier klare Anweisungen. Wenn einer sagt, ja, ich weiß nicht den Willen Gottes für mein Leben, Herr, dann les mal das. Und dann steht hier, nüchtern sein. Nüchtern sein. Ja, das heißt, bei klaren Sinnen sein, wenn wir sagen nüchtern sein, dann denken wir gleich an ein Glas Wein oder an ein Glas Schnaps oder irgendwas. Ja, wenn man dann so nüchtern sein ist aber auch jetzt in meinem Verhalten. Bei klarem Sinn zu sein, sachlich zu sein, von der keine emotionale Betroffenheit haben. Ja, ihr könnt ja oft den Satz, ja, wir wollen doch jetzt heute nüchtern diese Probleme anfassen. Das kennt ihr doch, diesen Satz. Und dann weiß man doch, also das sind hier, ich spreche nicht zu Betrunkenen, ich spreche nicht zu emotionalen Abgehobenen, sondern ich spreche jetzt zu Menschen, dass wir jetzt sachlich und nüchtern, ja, nicht aufgebracht, nicht beleidigend oder verärgert oder so weiter die Sache betrachten will. Ja, da kommt dann, ich meine jetzt ganz praktisch gesehen, wenn einer dann sagt, ja, wenn ihr das nicht so und so macht, wie ich das denke, ja, dann kündige ich die Mitgliedschaft. Dann gehe ich. Das ist nicht nüchtern. Versteht ihr, was ich jetzt meine? Dann heißt es weiter hier für die älteren Männer, würdig sein. Das heißt, von achtungsgebietender Ausstrahlung, Respekt verdienend. Das Beispiel, ja, nicht als ein Clown bei einer Bibelstunde oder ernstem Gespräch auftreten. Ja, ich nehme mal ganz extreme Beispiele. Ja. Oder ja, nicht ein Zeugnis zu geben und dann in der Nase bohren. Das geht nicht. Das ist kein, wie sagt man, würdig sein. Oder in den Gottesdienst mit der Badehose kommen. Oder wenn ich hier stehe mit meiner Arbeitskleidung. Das geht nicht, das ist nicht würdig. Und das sagt auch das Wort hier. Wir sollen würdig sein. Und dann weiter, besonnen sein, überlegend, umsichtig, anteilnehmend. Und so werden halt diese Dinge hier aufgeführt. Ja, gesund im Glauben. Das sollen die älteren Männer. Gesund im Glauben, das heißt, dass ich auch meine Bibel in der Woche lese. Nicht nur am Sonntag, wenn der Prediger sagt, jetzt schlag mal die Bibel auf. Sondern auch in der Woche das Bibelstudium habe. Dann bete, das ist die Kommunikation von Gott. Ja, wenn Gott will zu mir durch das Wort Gottes reden. Und ich rede mit ihm durch Gebet. Das ist die Verbindung mit Gott haben. Das ist hier gesund im Glauben. Das sollen wir sein. Und das nächste, gesund in der Liebe. Der Glaube, der muss Werke haben, studiert Jakobus, dann wisst ihr, worum es geht. Die Liebe, der Glaube braucht Werke und das sind die Taten der Liebe, die Gott durch dich und mich wirken will. 1. Korinther 13, Vers 4 kennen wir fast alle auswendig. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Wunderbare Verse, aber leben wir das überhaupt so? In unserem Christsein? Liebe zum Nächsten. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und wer liebt, der ist aus Gott und von ihm geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Also, wir haben keine Entschuldigung. Deshalb heißt es hier, wir sollen gesund in der Liebe sein. Dann gesund auch im Ausharren. Nicht um dich selbst und die Erfüllung deiner Wünsche drehen. Ja, auf Jesus schauen. Ja, Herr Jesus, schenke doch mir ein neues Auto. Das alte, naja, das ist nicht mehr so bequem. Ich brauche unbedingt Neues. Oder eine andere Wohnung, oder einen anderen Blick aus meinem Fenster, das geht nicht. Also, ich halte es nicht mehr aus. Welcher Wunsch ist das? Ausharren in dem, was Gott uns hineingestellt hat. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ausharren im Wort. Natürlich, wenn ich das Wort nicht aufschlage und darin lese, dann habe ich ein Problem. Sich ausrichten auf ihn, das geht nur durch sein Wort. Er wird bald wiederkommen. Wir sind nicht immer hier auf Erden, aber wir richten uns oft so ein, als ob wir immer hier bleiben würden. Die nächste Gruppe, die zweite Gruppe, die von Paulus Verhaltensregel bekommt, die Titus weitergeben soll, als gesunde Lehre ist. Da heißt es alte Frauen. Ja. Titus soll die alten Frauen, also die ältere Generation von ihm aus gesehen, ansprechen und ihnen die gesunde Lehre von Gott weitergeben. Die Verse lesen wir einmal jetzt von Vers 3 ab, Vers 3 bis 5. Studiert einmal, könnt ihr da noch verschiedene Dinge unterstreichen, was man tun oder lassen soll. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von Wein, vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein. Und dann kommt der Abschluss. Auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also hier wird eine ganze Liste aufgeführt. Und wir sehen, ich möchte nochmal sagen, es sind mit den alten Frauen, das sind nicht Leute gemeint, die 70, 80, 90 und aufwärts sind, sondern mit diesen alten Frauen würde ich sagen, sind Frauen auch wieder in ungefähr ab 45 aufwärts sind. Denn hier werden klare Aufgaben von Titus geschildert. Und durch diese Aufgaben müssen wir sehen, also es sind diese Frauen ab 45. Hier wird eine Grundhaltung in eine Zeit beschrieben, die heute ganz anders ist. Ja, heute ist diese Zeit halt ganz anders als damals vor 1900 und dann durch Jahre. Ja? Heute würden wir sagen, ja, das passt nicht mehr zu uns. Aber halt, das Wort Gottes aktualisiert sich immer. Die Grundbegriffe, die Grundzüge sind immer vorhanden. Immer. Wir müssen nur Acht haben, wie wir es in unser Leben hineinsehen. Und deshalb wollen wir heute Morgen noch ein paar Worte darüber verlieren, wie das jetzt hier aussieht. Bei den Frauen. Da heißt es, sie sollen sich betragen, wie es dem heiligen Stamme geziemt. Das heißt also, das kann der Stand des Glaubens sein als Kind Gottes, aber ich würde eher sagen, es ist der Stand dieser Berufung als Ehefrau auf dieser Erde zu sein. Ja, nicht alle sind Ehefrauen, aber hier einen besonderen Stand als Ehefrau, das ist ein heiliger, vor Gott heiliger Stand. Du bist heilig in einem Stand, den Gott hineingestellt hat, als Ehefrau. Oder dann ein weiterer ist noch dazu als Mutter. Und noch ein besonderer Segen ist als Großmutter. Also heiliger Stand ist, das ist die Berufung Gottes, Mutter, Ehefrau oder Großmutter zu sein. Heute sehen das viele anders, aber so steht es einfach jetzt mal hier in der Bibel. Und Gott hält sein Wort. Er segnet jede Ehefrau, die ihn ja an erster Stelle stellt. Jede Mutter, die versucht, die Kinder zu erziehen, hat Jesus als Zentrum, wird Segen erfahren. Oder auch die Großmutter. Dann heißt es weiter, die Frauen sollen nicht verleumderisch sein. Das heißt, keine falschen Gerüchte weitergeben oder verbreiten. Lügen über jemanden verbreiten. Negative Dinge oder Halbwahrheiten über andere weiterzusagen. Ach, da könnte ich so viel Beispiele und Dinge anwenden, aber ich denke, ihr versteht mich und ihr wisst, wie das jetzt gemeint ist. Aber gehen wir weiter. Nicht Sklavinnen von Wein. Ja, das denken wir, ja, diese Frauen damals, da waren wirkliche Weinsäufer dabei. Aber heute möchte ich das mal so anwenden. Sklavin von Wein heißt süchtig sein. Die Grenzen nicht mehr im eigenen Leben wahrnehmen, egal was es heute sein kann. Süchtig ist, wenn man in einer Sache kein Maß mehr hat. Ja, wenn man in einer Sache kein Maß mehr hat, immer zu viel nimmt, ohne Grenzen. Und das können viele Dinge sein in unserem Leben. Das muss jetzt nicht der Wein sein, sondern das kann auch das Handy sein. Oder der Computer mit Internetanschluss. Ja, wenn die Frauen dann unter sich sind und so weiter. Ja, oder auch Spiele, was man im Internet nicht alles an. Und auch es gibt so viele Sachen, die da ablenken und die Frauen auch da in Gefangenheit nehmen. Man soll nicht süchtig sein. Auch mit dem Fernsehen und so weiter, das ist auch noch eine Sache. Die Frauen sind halt da anfällig. Oder auch Ein Beispiel von Argentinien, ja, das Spielen, da gehen doch die Hausfrauen tatsächlich ja morgens ja ins Casino. Tja. Gut, gehen wir weiter. Nächster Punkt ist Lehrerinnen sein. Lehrerinnen des Guten hier. Und das ist etwas Wichtiges. Die Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Und was sollen sie lehren? Junge Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Ich habe mich gefragt, ja, wenn aber eine Frau ja nichts hat, um weiterzugeben. Ja? Lehrer muss man sich vorbereiten. Ja? Da muss man Sachen weitergeben, die einem gefordert ist. Da kann man nicht jetzt Liebe weitergeben, wenn man den eigenen Ehemann oder die eigene Familie ein Riesenproblem hat. Lehrerin kann ich nicht sein, wenn es bei mir selber nicht stimmt. Wie soll ich dem anderen etwas lehren, was beibringen, wenn ich selber in Not oder in einer Katastrophe lebe? Deshalb sich selber erstmal in der Gnade ja, wachsen lassen, unterweisen lassen und dann, wie es hier heißt, dann habe ich auch die Aufgabe, ein Lehrerin sein, den jungen Frauen gegenüber. Den jungen Frauen, und ihnen soll ich als Frau, als ältere Frau, ihnen beibringen, wie sie ihre Männer, jungen Männer lieben sollen. Das ist auch eine Aufgabe. Dem Ehe, das ist heute leider, ja, ich weiß jetzt nicht, wie hier in Deutschland, aber bei uns in Argentinien ist manchmal so, das ist der Stand, der am wenigsten ja, Belehrung empfangen hat. Man stolpert so einfach in eine Ehe hinein, ohne viel ja, davon zu wissen. So war es auch in unserer Zeit, aber ja, das ist nebenbei. Dann heißt es besonnen sein, überlegt, umsichtig, dann keusch, mit häuslicher Arbeit beschäftigt, nicht faul oder bequem sein, ja, gütig sein, das Gegenteil von geizig, ja, gütig sein als Frau, beschenkend. Ja, es kommt alles wieder zurück. Der Herr lässt sich nicht schenken. Wir können so viele Beispiele jetzt hier anführen, aber dann würdet ihr noch eine Stunde hier sitzen. Also, wir sehen, also Egoismus ist hier abgeschrieben. Die eigenen Männer unterwürfig sein. Da denkt man jetzt gleich, ja, jawohl, jawohl, jawohl. Nein, hier möchte ich sagen, das heißt den eigenen Mann achten und ehren. Das ist eine schöne, eine gesegnete Aufgabe einer Ehefrau. Seht, welch eine lange Liste haben wir hier für die Frauen. Ja. Wir haben, nicht, dass die Bibel ja frauenfeindlich ist oder jetzt ja, also den Finger auf die Frauen zeigt, sondern sie zeigt, die Bibel zeigt, welchen verantwortlichen Einfluss die Frau im täglichen Leben hat. Verantwortung. Dann die dritte Gruppe, eine weitere Gruppe, die das Wort Gottes anspricht, ist junge Männer. Vers 6 bis 8, gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie verständig seien, wobei du dich selbst in allem zum Vorbild guter Werke machen musst. Im Unterrichten zeigt Unverfälschtheit, Würde, gesunde, untadelige Rede, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Hier sehen wir nur eine Ermahnung an diese jungen Männer. Und das sind die gleiche Altersstufe wie der Titus, dass sie verständig seien. Ja, was ist jetzt verständig sein? Ja, das Wörterbuch habe ich mal nachgeschlagen. Da steht, in der Lage sein, etwas geistig zu verarbeiten, zu verstehen und entsprechend vernünftig zu handeln. Ja, das ist verständig sein. Habt ihr? In der Lage sein, etwas geistig zu verarbeiten, zu verstehen und entsprechend vernünftig zu handeln. Also das sind die Jugendlichen. Ja? Warum nur diese eine Ermahnung? Weil Paulus den Titus auffordert, diese Gruppe mit dem eigenen Lebensvorbild zu prägen und zu beeinflussen. Titus 2, Vers 7, wobei du dich selbst in allem, steht da könnt ihr auch unterstreichen, in allem zum Vorbild guter Werke machen musst. Das ist eine gewaltige Herausforderung, ein Vorbild zu sein, ein Vorbild in deiner Altersgruppe. Wenn du jetzt ein älterer Mann bist, dann bist du auch ein Vorbild für deine älteren Geschwister. Dieses Vorbild zu machen, zu beeinflussen, zu prägen. Aber wie sieht dein Leben aus? Bist du so wirklich so ein Vorbild, dass andere sagen, ja, so wie der? Ja, das möchte ich auch sein. Aber fahren wir weiter zur letzten und zur vierten Gruppe, Vers 9 und 10. Die Knechte ermahne, dass sie ihren eigenen Herren untertan seien, in allem gern gefällig, nicht widersprechend, nichts entwenden, sondern gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes unseres Retters in allen Stücken zieren. Ja, das sagen wir, ja. Liebe Leute, es gibt noch nicht mehr Knechte. Ja, Knechte war vor 100 Jahren. Das ist nicht mehr. Das geht für mich nichts an. Aber halt mal, ich möchte mal das so anwenden oder mal sehen, wie ihr das seht. Ich würde das heute für Menschen anwenden, die durch einen Vertrag an eine Arbeit gebunden sind. Wer ist das? Jeder Arbeitnehmer. Ja, der hat so einen Arbeitsvertrag. Und er soll da dienen. Und jetzt, wenn ihr dieses hier seht, dann seht ihr, wie ihr dienen sollt. Ja, du sollst ja mahnen, gefällig zu sein, also freundlich, lieb zu sein in deiner Arbeit als Arbeitnehmer. Nicht widersprechend. Ja, du bist ja nicht der Chef. Oder heißt es weiter, nichts entwenden, also stehlen von deiner Arbeitsplatz. Da könnte ich auch wieder Dinge erzählen, aber Treue beweisen, das wird von dir verlangt. Das sagt das Wort Gottes. Das sind eine Verhaltensregel Gott für dich persönlich. Warum? Warum soll ein Arbeitnehmer so leben? Dass er die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Stücken geziert oder das heißt geehrt wird. Geehrt wird. Und da gibt es noch ein wunderbares Beispiel. Kennt ihr das Beispiel in 2. Könige 5, Vers 2 bis 4? Da heißt es, und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen, hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienste von Naamans Frau war. Und es sprach zu seiner Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten zu Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, zum König, und sprach und sagte zu ihm, so und so hat das Mägdlein aus dem Lande Israel geredet. Ich musste mich sagen, Mensch, die hat ein Zeugnis, das kleine Mädchen. Ja, war da in ein Arbeitsverhältnis geraten, was sie gar nicht wollte. Musste da dienen, aber ihr Kommentar zu dieser Situation wurde ernst genommen. Der Naaman, der ist sogar zum höchsten Mann gegangen und hat Referenz von diesem Mädchen genommen, vor dem höchsten Herrscher dieses ganzen Landes. Welches Zeugnis hatte dieses Mädchen in diesem Haus gehabt? Und da frage ich mich ganz persönlich, jeden eins von uns, welches Zeugnis hast du bei deiner Arbeitsstelle oder in deiner Gemeinde? Nimmt man deine Worte wirklich ganz ernst so, dass man zum Höchsten gehen kann und sagen kann, der und der hat das und das gesagt und das ist wahr. Ja, bist du treu? Ich komme zum Abschluss. Wir erkennen, die biblische Lehre ist ganz praktisch. Und Paulus hat uns mit diesem Brief eine große, ganz große Hilfe gegeben, die Maßstäbe Gottes zu erkennen in unserem Leben. Ich glaube, keiner von uns kann hier sagen, ich weiß nicht, was der Wille Gottes in meinem Leben ist. Er muss nur einmal dieses zweite Kapitel lesen vom Titusbrief. Der Herr segne sein Wort. Amen.